Moin, moin, liebe Freunde vom FINFO-Podcast. Heute ist Dienstag, der 6. September und jetzt gibt's die frischen Finanznews auf die Ohren. Heute haben wir uns drei Themen überlegt und es geht auch um drei Länder, nämlich um UK, um Russland und um den, ja, beinahe schon heiligen US-Dollar. Ob die Stärke des US-Dollars wirklich gut ist oder vielleicht doch nicht so gut. Egal, wir zeigen, wie man davon profitieren kann. Und wir springen direkt rein mit dem ersten Thema. Und zwar, UK-Premierminister wurden neu gewählt und gewonnen hat Liz Truss mit 57% Befürwortung. 81.000 Stimmen hat sie bekommen. Der Konkurrent Sunak, hieß der, hatte 60.000 Stimmen. Und am Ende war es dann doch relativ klar, die Entscheidung mit 57% für Liz Truss. Sie wird also die Nachfolgerin von Boris Johnson, den wir alle kennen und lieben, jeder auf seine eigene Art und Weise. Und ihr größtes Anliegen ist, sie hat natürlich auch Wahlkampf dafür gemacht, denn ihr müsst euch so vorstellen, in Großbritannien und auch in UK ist die Stimmung schon ziemlich aufgeheizt, denn es sind viele negative, vor allem ökonomisch negative Sachen zusammengekommen. Erster Brexit, der das Land in viel Verwirrung, Unklarheit und teilweise auch Chaos gestürzt hat. Vielleicht erinnern sich einige von euch an die Lastwagenfahrer, die alle keine gültigen Einreiseerlaubnis mehr hatten, die da im Ärmelkanal stecken geblieben sind. Gleichzeitig sind die Energiepreise explodiert und viele Unternehmen und auch Bewohner sind ausgewandert, insbesondere Banken, die dann nach Paris oder nach Frankfurt am Main ihren Hauptsitz verlegt haben, einfach weil die regulatorische Unsicherheit in den UK so groß ist und gleichzeitig man ja, der Euroraum ist ja viel wichtiger als England für sich genommen, deswegen brauchen viele große Banken und auch große Unternehmen einfach einen Sitz im Euroraum, um da rechtlich alles EU-konform machen zu können. Das alles hat den Briten schon gut zugesetzt und da braucht es jetzt tatsächlich eine Liz Truss, eine Premierministerin, die sehr liberal ist, Libertarian, und sie möchte nämlich vor allem Steuern senken. Nun gut, in Europa, in der Europäischen Union und den großen entwickelten Ländern der Europäischen Union, Frankreich, Deutschland, Italien und natürlich auch UK. Ihr wisst, diese Länder in Europa, wir haben hier alle eine soziale Marktwirtschaft. Das heißt, das Soziale ist mindestens genauso wichtig wie die Marktwirtschaft. Steht im Kontrast zu Amerika, wo die generelle Regierungsform sehr viel kapitalistischer ist. Und Liz Truss wird zwar von vielen Investoren bereits als die große, in Anführungszeichen fast schon Erlöserin gefeiert, weil sie eben dafür bekannt ist und dafür Wahlkampf gemacht hat, dass sie die Steuern stark senken möchte und Regulierung abbauen möchte. Tatsächlich wird es aber eher darauf hinauslaufen, wenn man mal nämlich genau auf ihre Kampagne hingehört hat, dass es vor allem darum gehen soll, keine Steuern zu erhöhen. Denn eigentlich war zum Beispiel eine Unternehmenssteuer, die hätte eigentlich erhöht werden sollen nächstes Jahr von 19% auf 25%. Das soll jetzt wieder verworfen werden. Ist natürlich noch alles nicht durch, sondern das sind einfach Punkte, die sie in ihrem Wahlprogramm aufgegriffen hat. Gleichzeitig soll auch die Einkommensteuer sinken und Subventionierungen für verschiedene Unternehmen, natürlich auch Energieunternehmen, sollen alle gestrichen werden. Klingt alles gut. Ich glaube, dass es genau in die richtige Richtung geht. Aber wie in Europa und den europäischen Ländern üblich, wird natürlich sehr, sehr viel Wert auf das Soziale gelegt und sehr akribisch hinterfragt, ist es denn alles sozial gerechtfertigt? Profitieren da wieder die Reichen? Darf es sein, dass da dann auch Unternehmer profitieren oder ist es dann schon illegal? Also solche Fragen werden da in den UK aufkommen, genau wie in Deutschland auch. Nichtsdestotrotz ist es erstmal ein sehr positives Zeichen und könnte wirklich dafür sorgen, dass Großbritannien, UK, vielleicht wirklich wie ein kleines Schweiz oder Liechtenstein eine Steueroase wird, auch wenn das, wie gesagt, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil diese Sachen ähnlich wie so, als würde die FDP in Deutschland regieren, natürlich ist es eine sehr liberale Partei, aber da wird dann natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr viel abgewägt und es führt nicht dazu, dass Deutschland dann das nächste Singapur, das nächste Dubai wird, wo die Einkommensteuer bei 0% liegen würde. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Thema, Russland. Heute mal ein bisschen ein Makroausblick. In Russland wurden nämlich von einem Whistleblower oder von einem Insider auf jeden Fall Dokumente an Bloomberg weitergereicht, dass es der russischen Wirtschaft wohl, Überraschung, doch nicht so gut geht, wie Putin immer tut. Der sagt ja im Grunde, es ist alles toll, die Wirtschaft wird wachsen und ich finde es ganz lustig, dass es Europa so schlecht geht, aber Russland geht es ja wunderbar. Das ist ja so die Aussage, die er versucht, in den Medien zu verbreiten, und alle anderen Aussagen werden in Russland auch hemmungslos gelöscht und zensiert. Und in diesem Dokument, das da zutage gebracht wurde und Bloomberg zugespielt wurde, werden unter anderem realistische Szenarien berechnet, die Putin vorgelegt wurden, denn er braucht ja oder möchte natürlich auch irgendwie eine realistische Einschätzung, was jetzt wirklich passiert. Und da geht dieses durchschnittliche Szenario davon aus, dass die russische Wirtschaft 8% schrumpfen wird dieses Jahr und nächstes Jahr und sich dann sehr, sehr langsam erst bis zum Jahr 2050 erholen würde, also über die nächsten 30 Jahre hinweg. Das pessimistische Szenario geht von einem Schrumpfen von 10% des Bruttoinlandprodukts aus und das optimistische von minus 4%. Dazu muss man wissen, dass selbst in den großen Rezessionen, wie zum Beispiel im Jahr 2008 und 2000, etwa die US-amerikanische Wirtschaft, also das Bruttoinlandsprodukt, in solchen Rezessionen nur 2 bis maximal 3% gesunken ist. Obwohl es gigantische Krisen waren, hat das Bruttoinlandsprodukt, es ist nicht so, dass dann das amerikanische Bruttoinlandsprodukt etwa 30 oder 50% eingebrochen wäre, wie das Aktienkurse sind. Die Realwirtschaft ist da sehr, sehr viel standfester. Und deswegen, um das mal in Kontext zu bringen, Amerika ist selten mehr als 2% gefallen, selbst in den großen Krisen der letzten 50 Jahre nicht. Und Russland wird höchstwahrscheinlich um 8%, vielleicht sogar 10% einbrechen. Also deutlich mehr als jedes der europäischen Länder. Und woran liegt es? Vor allem am Ölexport. Russland hängt ja nach wie vor sehr, sehr stark am Öl und ist auch ähnlich wie Deutschland ein Exportweltmeister. Das heißt, wenn die keine Produkte mehr exportieren können und gleichzeitig können sie ja kaum mehr Produkte importieren, weil sie ja unter Sanktionen leiden, dann führt das natürlich zu einem generellen Wirtschaftsstopp. Außerdem hat Russland natürlich das Problem, dass sich fast alle großen Firmen von Russland bereits distanziert und zurückgezogen haben. Das könnte man natürlich auch positiv auslegen, denn all die Wirtschaftsgüter sind ja jetzt erstmal kostenlos, hat Russland quasi alle kostenlos bekommen, die ganzen McDonald's-Filialen und so weiter. Allerdings führt es natürlich auch zu einem technologischen Rückzug und Russland darf jetzt all diese Sachen selbst aufbauen. Klar, sie haben diese Sachen mehr oder weniger geschenkt bekommen, beziehungsweise sie haben sie ja enteignet. Aber trotzdem fehlt natürlich der technologische Fortschritt. Und das wäre so, als würde, mal ein überspitztes Beispiel, die gesamte amerikanische Technologiebranche würde sich aus Deutschland zurückziehen. Dann hätten wir plötzlich gar keine Chips mehr, keine Software mehr. Natürlich kann man auch eigene Software und ein eigenes Betriebssystem, ein eigenes Apple, ein eigenes Microsoft innerhalb von Deutschland aufbauen. Aber trotzdem wirft das so eine Wirtschaft viele Jahrzehnte zurück. Und genau das scheint in Russland gerade sich abzuspielen, denn sogar die eigenen russischen Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass dass Russland jetzt die nächsten 30 Jahre stagnieren wird, bis zum Jahr 2050. Gleichzeitig sind auch, wie Bloomberg ebenfalls berichtet, viele der besten Wissenschaftler und auch der wohlhabenden Menschen schon aus Russland geflüchtet und sind jetzt entweder nach Europa, nach Dubai, ich bin ja gerade in Dubai, hier sind sehr viele auch aus Russland, oder in andere Steueroasen wie Singapur oder nach Amerika geflüchtet. Und dabei sind wir auch schon beim dritten Thema, Amerika. Heute ist wirklich mal so ein kleiner Makro-Podcast, morgen gibt es dann wieder konkrete Aktienideen. Und wie ihr alle mitbekommen habt, ist der US-Dollar stärker als jemals zuvor. Gestern war sogar der sogenannte Labor Day, also Tag der Arbeit in Amerika. Und um zu messen, wie stark der Dollar wirklich ist, denn es hängt ja immer von der Vergleichswährung ab, was meinst du jetzt? Meinst du US-Dollar-Euro, US-Dollar-Singapur-Dollar, US-Dollar-Schweizer-Franken? Gibt es den sogenannten DXY. Diese drei Buchstaben kann man sich mal merken, DXY. So wird der Dollar-Spot-Index bezeichnet, also ein Index, der die Stärke, die relative Stärke des US-Dollars bemisst, zu allen anderen großen Währungen gewichtet, danach, wie groß der Währungsanteil global ist an den Transaktionen. Die wichtigste Währung weltweit ist natürlich der US-Dollar. Die meisten Transaktionen und Währungsumtauschungen sind in US-Dollar. Dann kommt Euro, Yen und viele weitere Währungen, Schweizer Franken beispielsweise. Und dieser US-Dollar-Index, wie gesagt, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der erstens immer relativ ist. Wenn ein anderes Land sehr stark wird oder die Eurozone, dann wird der US-Dollar-Index natürlich automatisch auch schwächer, obwohl sich in Amerika nichts ändert. Und das ist erstens sehr, sehr positiv für die Inflation aus Amerikasicht, aber sehr negativ für die globale Wirtschaft. Und zwar aus folgendem einfachen Grund. wenn der eigene US-Dollar sehr stark ist, dann ist es sehr, ja, sehr billig, Produkte zu importieren. Denn Amerikaner können mit ihren US-Dollern jetzt sehr billig alles Mögliche in Europa einkaufen, in Asien, beinahe auf der gesamten Welt. Also Importe werden deutlich günstiger, relativ gesehen und also mit den Währungsumrechnungen einbezogen. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen auch mal gehört, dass es jetzt ein perfekter Zeitpunkt ist, für Amerikaner Urlaub zu machen. Das meint genau das Gleiche. Und gleichzeitig ist es aber jetzt sehr, sehr viel schwerer für Amerikas Exportwirtschaft, die Produkte auf dem globalen Markt zu verkaufen. Also das geht immer einher. Das heißt, eine starke Währung ist nicht nur positiv, kann auch negativ sein. Europa versucht tendenziell eher eine schwache Währung zu haben, also genau das, was sie auch aktuell haben, weil die EU-Wirtschaft natürlich auch zu einem großen Teil von Deutschland getrieben ist und Deutschland ist, ähnlich wie Frankreich, auch eine Exportnation. Frankreich mit den Luxusgütern, Deutschland mit dem Mittelstand und der Industrie und der Pharmabranche. Das ist also gut für Deutschland, Frankreich, also die Europäische Union generell, dass wir als Exportweltmeister eher eine schwache Währung haben. Gleichzeitig ist Amerika keine Exportnation, also absolut gesehen sind sie natürlich schon einer der größten Exporteure der Welt. Relativ gesehen sind sie aber Nettoimporteure, verbrauchen und konsumieren also viel, viel mehr Wirtschaftsgüter, als sie überhaupt exportieren. Und viele der Exporte sind keine physischen Produkte mehr, sondern Softwareprodukte. Beispielsweise, wenn jemand Werbung auf Facebook oder Google schaltet, gilt das ja auch als Export. Es werden aber keine Produkte ausgetauscht. Und dieser US-Dollar-Index ist aktuell so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und was man als Investor davon mitnehmen kann, ist, dass es vermutlich eine der besten Strategien ist, weiterhin vorrangig in Amerika zu investieren, weil man von dem starken US-Dollar profitiert, gerade wenn er auch nachhaltig stark bleibt, wovon aktuell auszugehen ist, weil die US-amerikanischen Firmen jetzt ihre Importe oder ihre Einkäufe günstiger tätigen können, gerade wenn es internationale Einkäufe sind. Beispielsweise kommt jetzt Apple viel billiger an die Chips und an die Rohstoffe, die sie brauchen, um ihre iPhones zu produzieren. Und gleichzeitig können sie wahrscheinlich die iPhones trotzdem zu hohen Preisen durchsetzen und müssen da jetzt keine internationalen Abschläge machen. Gerade wenn man in Qualitätsunternehmen investiert ist, wie beispielsweise Microsoft, Google, Facebook, Alphabet, Apple, dann haben die in der Regel auch eine hohe Preissetzungsmacht und die profitieren eben vorrangig davon, dass sie jetzt günstiger produzieren können. Dieses Günstige ist, wie gesagt, vor allem bezogen auf den Währungseffekt. Man kann das auch währungsbereinigen, allerdings ist unklar, warum man das überhaupt machen sollte, denn Fakt ist, die Währungen existieren und die haben einen Umtauschpreis und der Euro ist im Vergleich zum US-Dollar aktuell 20% schwächer als noch vor 12 Monaten und das ist einfach die Realität und die sollte man bei seinen Aktienanalysen und bei seinen Investments mit einbeziehen. Deswegen halte ich von diesen gezwungenen Währungsbereinigungen der Rendite und der Aktien nicht unbedingt viel, sondern man sollte die einfach nehmen, wie sie sind und sich so positionieren, dass man auch davon profitieren kann. So wie man es eben als mündiger Investor macht. Das war's auch schon mit der heutigen FINFO-Episode. Morgen werden wir wieder 2-3 kleine Aktien vorstellen, die wir aktuell für besonders kaufenswert halten. Also schaltet morgen früh unbedingt wieder ein. Wir hören uns circa um 6 Uhr morgens beim Finanz-Finfo-Podcast. Bis dann, liebe Grüße, euer Michael.